In der zweiten Einheit schauen wir uns die Folgen der Sünde an. Gott sagte zu Adam: Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, nur nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, denn an dem Tage, da du davon isst, wirst du gewisslich sterben. Das ist ein unglaublich tiefgehender Satz. Gott sagte zum ersten Menschen, weißt du was, genieße es. Von allen Bäumen darfst du essen, genieße es. Gott meint es unglaublich gut mit uns. Er möchte unseren Frieden, unsere Freude, unser Glück, unsere Freiheit. Das ist so die Grundintention Gottes. Und dann hat er auch noch gesagt, aber von einem Baum, nur ein einziger, isst nicht von dem, denn Ungehorsam bringt Zerstörung. Wenn wir uns nicht an Gottes Gebote halten, hat das Folgen. Und Gott sagt auch, wenn du davon isst, wirst du ganz sicher sterben. Steht dort im Hebräischen zweimal das gleiche Verb. Sterbend, sterben. Das ist eine sogenannte Figura Etymologica. Das ist die Bezeichnung für, wenn ein Wort zweimal erscheint. Typisches Stilmittel im Hebräischen. Man hat nämlich in der hebräischen Sprache, konnte man damals ja nicht fett schreiben oder unterstreichen oder Großbuchstaben verwenden, um etwas hervorzuheben. Darum hat man das, was wichtig ist, einfach ein zweites Mal hingeschrieben. Und wenn es ganz wichtig ist, erscheint es zweimal und bei heilig, heilig, heilig sogar dreimal. Aber hier zweimal, weil das ist absolut, das wird ganz sicher passieren. Wenn du davon isst, wirst du sterben. Und dann haben die ersten Menschen die Frucht doch gegessen. Sie waren Gott ungehorsam. Allerdings starb Adam nicht gerade augenblicklich. Er hat dann noch über 900 Jahre gelebt. Also er hat von dieser Frucht gegessen und ist nicht gerade tot umgefallen. Die Frucht war also nicht giftig. Übrigens, kleine Klammerbemerkung, es war wohl auch kein Apfel, diese Frucht. So der Zusammenhang Apfel, Sünde, wie das genau ist, irgendwie in der lateinischen Sprache ist ja das Wort für Apfel ist malum, Apfelbaum ist glaube malus, und das Böse malum, also genau das gleiche Wort. Wie das genau und warum, jedenfalls hat man im Mittelalter immer einen Apfel dann gezeichnet, auch für das Böse. Das ist also sehr nahe beieinander, aber es war kein Apfel. Und ich habe heute noch gelesen, man hat früher eher an den Feigenbaum oder an andere Bäume gedacht. Ich meine, es war ein Baum, den es heute gar nicht mehr gibt. Also diese Frucht, die war nicht giftig. Adam hat noch 930 Jahre weitergelebt. Und es war die Aufgabe der Theologen, herauszufinden, ja, was meint denn Tod, wenn Adam ja nicht gerade sofort gestorben ist? Was meint das? Und in der Theologie hat man dann klassischerweise darauf hingewiesen, dass mit dem Sündenfall der Tod in einer dreifachen Form in die Welt gekommen ist. Die erste Form des Todes, sogenannte Mors Spiritualis, der geistliche Tod. Der geistliche Tod ereignete sich sofort. Menschen sind geistlich tot. Adam und Eva mussten aus dem Garten raus. Gott hat sogar noch Cherubim da vorgestellt. Der Zugang zu Gott war versperrt. Geistlich tot, von Gott getrennt. Paulus beschreibt den geistlichen Tod ein paar Mal im Neuen Testament, vielleicht die prägendste Stelle, Epheser 2,1. Wo er den Gläubigen, bekehrt und wiedergeborenen Ephesern schreibt, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Ihr wart tot, er meint damit natürlich nicht, oh liebe Epheser, ihr wart schon mal körperlich gestorben, zum Glück lebt ihr jetzt wieder, was für ein Wunder. Nein, die waren immer körperlich lebendig, aber sie waren geistlich tot, wegen ihren Übertretungen und Sünden. Und der geistliche Tod meint, dass man unempfänglich ist für geistliche Wahrheiten. Geistlich tot. Ein toter Mensch, der kann nicht reagieren, er kann nicht hören, er kann nicht handeln. Geistlich tot. Ein Professor der Theologie wollte das seinen Studenten mal so richtig eintrichtern, dass ein toter Mensch eben nichts tun kann. Darum hat er sie mitgenommen auf den Friedhof. Er war Professor für Homiletik, für Predigtlehre. Und er gab den Studenten den Auftrag, predigt so gut ihr könnt mit aller Methodik und Rhetorik und so zu diesen Gräbern. Und das Ziel ist, dass die Toten lebendig werden. Klar, gelang natürlich nicht. Damit wollte dieser Professor der Homiletik zeigen, wir können noch so stark predigen, geistlich tote Menschen werden nie lebendig, es sei denn, Gott tut das Wunder. So wie bei Lazarus. Als Jesus rief, Lazarus komm raus und der tote Lazarus kam zum Leben. Es war ein Wunder. Genauso muss das heute noch passieren, wenn Menschen das Evangelium predigen, dass Gott tote Menschen zum Leben erweckt. Also, nur durch das göttliche Wunder der Wiedergeburt beendet Gott den geistlichen Tod. Das hat Paulus auch ausgedrückt in 2. Korinther 4, Vers 6, wenn er schreibt, denn Gott, der einst dem Licht befahl, aus der Finsternis aufzuleuchten, hat es auch in unserem Herzen aufleuchten lassen, sodass wir die strahlende Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus erkennen. Gott spricht in geistlich toten Menschen, es werde Licht. Dann die zweite Form des Todes, mors corporalis, also der körperliche Tod. Mit dem Sündenfall begann der körperliche Sterbeprozess des Menschen. Gott sagte, bis du zurückkehrst zur Erde. 1. Mose 3, 19. Also es kam zum körperlichen Tod, der direkt mit dem Sündenfall eingesetzt hat. Der ganze Alterungsprozess gehört dazu. Krankheiten, Behinderungen, aber auch psychische Auswirkungen, weil wir Menschen sind ja eine Körper-Seele-Einheit. Das heißt, unser Körper, wenn der leidet, leidet die Psyche. Wenn die Psyche leidet, leidet auch der Körper. All das gehört zum körperlichen Tod. Nun ist aber nicht nur Adam dann nach 930 Jahren gestorben, sondern der körperliche Tod hat auch die Tiere erfasst. Gott hat ein Tier geschlachtet, um das Fell zu bekommen für die Menschen, damit die sich kleiden konnten. Der natürliche Tod trat wohl erst viele Jahre später dann richtig ein. Aber zuerst sind Menschen noch gestorben durch den unnatürlichen Tod, Mord. In 1. Mose 4 wird der erste Brudermord beschrieben. Und der erste Tote gemäß der Bibel war dann Abel, getötet durch Kain. 1. Mose 5 ist dann die Genealogie des Todes. Steht mindestens 8 Mal und er starb. So oder la, wurde so alt und er starb. Jemand nannte mal 1. Mose 5 so das Läuten der Totenglocken. Zeigt uns, der Tod kam in die Welt. Alle Menschen sind seit dem Sündenfall gestorben, vielleicht mit Ausnahme, Klammerbemerkung von Henoch, Elia, möglicherweise Mose, aber sonst ja. In der Neuzeit kennt man niemanden, der viel älter als 120 Jahre geworden ist. Die Bibel sagt, das Leben dauert 70, wenn es hochkommt, 80 Jahre. Wir Menschen, wir müssen körperlich sterben, und zwar wir alle. Dann die dritte Form des Todes ist mors eterna, der ewige Tod. Die Bibel bringt zum Ausdruck, wer geistlich tot, körperlich stirbt, bekommt oder erleidet den ewigen Tod. In diesem Zusammenhang ist das Wort Hölle zu nennen. Also der Tod kam als Folge der Sünde in die Welt. Die Sünde hat aber auch weitere Folgen, eigentlich Auswirkungen auf alle möglichen Beziehungen, Beziehung mit Gott, Beziehung mit anderen Menschen, Beziehung zur Schöpfung. Und ich sage mal auch die Beziehung zu mir selbst, obwohl das im eigentlich ja keine Beziehung ist, die ich zu mir selber habe. Aber ich nenne es jetzt trotzdem mal so, besser ausgedrückt, die Sünde hat auch persönliche Folgen. Sünde enttäuscht stets und befriedigt nie. Adam und Eva glaubten der Schlange, dass wenn sie von der Frucht nehmen, dann haben sie einen Vorteil. Stattdessen gab es nur Nachteile. Und genau das hat Jesus auch ausgedrückt in Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Sünde bringt immer Zerstörung. Immer negative Konsequenzen. Immer. Statt Freude erfuhren Adam und Eva Schuld, Scham und Angst. Sie fühlten sich schuldig, sie schämten sich vor Gott und sie hatten Angst, Gott zu begegnen. Und sie bekamen auch Angst vor anderen Menschen. Und Angst ist ein Thema, das die ganze Bibel durchdringt. Der Mensch ohne Gott hat Angst vor Gott, auch von anderen. Auch die körperlichen und psychischen Einschränkungen, die ich bereits erwähnt habe, gehören auch zu den persönlichen Folgen der Sünde. Dann hatte die Sünde auch Auswirkungen auf die Beziehung zu Gott. Die Beziehung zu Gott ist zerrissen, der Mensch ist geistlich tot. Die Bibel spricht vom Zorn Gottes, der über den Menschen ist. Es spricht davon, dass Gott Sünde bestrafen muss. Gott ist gerecht, Gott kann über Sünde nicht hinwegsehen. Er muss Sünde bestrafen, und zwar jede Sünde. Und wenn Gott im Alten Testament manchmal über Sünde hinweggeschaut hat, dann nur vorübergehend. Gott muss Sünde bestrafen. Die Bibel spricht auch von Feindschaft. Römer 5, Vers 10, Feindschaft zwischen Gott und Menschen. Dann hat die Sünde auch Folgen für die Beziehung von mir zu anderen Menschen. Wenn man die Bibel im Kontext liest vom Sündenfall, dann wird deutlich, dass die Fortpflanzung schwierig wird. Ich werde deine Schwangerschaften sehr beschwerlich machen. Unter Schmerzen wirst du deine Kinder zur Welt bringen. Also eine erste Folge. Dann weiter im gleichen Vers, du wirst dich nach der Nähe deines Mannes sehnen, aber er wird über dich herrschen. Spannung Mann und Frau. Und dann weiter, 1. Mose 4, Konflikte, Brudermord, Hassstreit, Mord, Krieg. All das lesen wir, aber auch die Trauer bei Verlust, wenn ein Mensch stirbt. Sünde hat Auswirkungen auf alle möglichen Beziehungen, gerade auch auf die zwischenmenschlichen, die horizontalen Beziehungen. Dann auch die Beziehung zur Schöpfung. Der Mensch hat ja den Auftrag, bewahre die Erde, schau zu ihr, kultiviere. Sehe an, du hast den Auftrag, Mensch, für die Erde zu schauen. Und diesen Auftrag hat Gott nie zurückgenommen. Aber er hat dann nach dem Sündenfall gesagt, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mir wird deutlich, die Erde, die arbeitet gegen den Menschen. Wir haben die Erde nicht im Griff. Sie zerstört auch ganz vieles an menschlichem Leben. Ich denke hier an Naturkatastrophen oder Ähnliches, worunter wir als Menschen auch leiden, und auch das ist eine Folge des Sündenfalls. Dann die Folge der Sünde ist auch die Erbsünde. In diesem Zusammenhang möchte ich auf die Lehre von der Erbsünde eingehen. Wir erben auf zweierlei Weise Sünde von Adam. Und zwar Erbschuld und Erbverderbnis. Erbschuld meint, dass wir um der Sünde Adams willen als schuldig betrachtet werden. In Römer 5, Vers 12 heißt es, darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod, und also der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Gott betrachtet uns als solche, die sündigten, als Adam ungehorsam war. Alle haben sie gesündigt, als Adam gesündigt hat. Und dann Vers 19, denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten. Also als Adam sündigte, wurden wir alle zu Sündern. Adam repräsentierte alle Menschen. Adam war wie der Stellvertreter der Menschen. In diesem Zusammenhang spricht man oft von Zurechnung. Zurechnung, und in der Theologie werden allgemein drei Typen der Zurechnung unterschieden. Die Sünde Adams wird allen Menschen zugerechnet. Die Sünde des Menschen wird Christus zugerechnet. Und die Gerechtigkeit Christi wird dem Gläubigen zugerechnet. Also die Sünde Adams wird den Menschen zugerechnet. Wir erben also Schuld von Adam. Sie wird uns als Menschen zugerechnet. Für mich so in diesem Zusammenhang ein hilfreicher Vergleich, so die Vorstellung, was ich wohl gemacht hätte, wenn ich an der Stelle Adams gewesen wäre. Hätte ich auch die Frucht genommen? Die Bibel bringt deutlich zum Ausdruck, ja, jeder Mensch, wir alle haben gesündigt. Und trotzdem muss ich hier eine Ergänzung machen. Auch wenn wir Schuld erben, sehe ich in der Bibel nirgends einen Hinweis darauf, dass Gott je einen Menschen richten wird wegen der Sünde Adams. Wir alle werden gerichtet wegen unseren Sünden. Und auch nicht wegen, ich finde auch nirgends einen Hinweis, dass Menschen wegen ihrem Wesen der Sünde gerichtet werden. Also Gott sagt nicht, du bist verurteilt, weil du ein Sünder bist, sondern er öffnet das Buch unserer Taten. Und es steht auch im Korintherbrief, dass wir alle vor dem Richterstuhl Christi erscheinen müssen, damit offenbar wird, was wir getan haben zu Lebzeiten, es sei gut oder böse. Also wir werden gerichtet für unsere, ich sag mal, sündigen Taten, Gedanken, was wir getan haben. Oder eben auch nicht. Dann die zweite Form, wie wir erben, ist, wir erben eine sündige Natur. Man spricht hier von der Erbverderbnis, Erbverdorbenheit, wie auch immer. Es meint, dass wir als Menschen mit der Neigung zur Sünde zur Welt kommen. Wer Kinder hat, wird das schon festgestellt haben. Dass man Kindern alles Mögliche mühsam lehren muss. Kinder müssen alles lernen, nur nicht zu sündigen. Das können die einfach. Vielleicht schauen sie es bei mir ab, klar, aber sie können sogar noch mehr als das, was ich sündige. Man kann einfach. Kinder muss man nicht beibringen, wie man Böses tun kann. Das entdecken sie ganz von selbst. Jetzt diese ererbte Neigung bedeutet nicht, dass alle Menschen so schlecht sind, wie sie sein könnten. Sproul unterscheidet zwischen totaler und völliger Verderbtheit. Jetzt müssen wir aber an dieser Stelle aufpassen. Andere Theologen sprechen von völliger Verderbtheit und meinen das, was Sproul mit totaler Verderbtheit meint. Also bitte kein Durcheinander. Es geht mir jetzt nicht um diese Begriffe, die unterschiedlich verwendet werden, sondern das, was Brown meint, finde ich sehr, sehr hilfreich. Er sagt, der Mensch ist nicht völlig verderbt, er ist total verderbt. Völlig verdorben sein heißt, ich zitiere Sproul, völlig verdorben sein heißt, so schlecht zu sein, wie man nur sein kann. Hitler war extrem verderbt, aber er hätte schlimmer sein können, als er war. Ich bin ein Sünder, doch ich könnte noch öfter und noch ernsthafter sündigen, als ich es tue. Ich bin nicht völlig verderbt, aber ich bin ganz verderbt. Wisst ihr, für mich ist völlig klar, dass ich unter gewissen Umständen zu jeder Sünde fähig bin. In mir schlummert das volle Potenzial zur Sünde. Ich könnte jede Sünde tun, jede Sünde. Und die Geschichte zeigt auch, dass unter gewissen Umständen Menschen Dinge tun, die sie nicht für möglich halten. Ich bin Gott sehr, sehr dankbar, dass ich mein Potenzial zur Sünde nicht völlig ausnutze. Wir sind nicht völlig verderbt. Nach Sproul, wir sind total verderbt. Das meint, wir sind verderbt in allen Teilen. Unser Leib ist von der Sünde verdorben. Unsere Seele, unser Denken, unser Wille, unsere Gefühle, unsere Handlungen. Kurz, die Bibel sagt, unser Herz ist von der Sünde verdorben. Es ist verderbt. Aber etliche Einschränkungen stellen mäßigende Einflüsse gegen die sündhaften Neigungen in unseren Herzen dar. Denkt man zum Beispiel ans Zivilrecht. Weil wir Strafe zu erwarten haben, tun wir Menschen nicht alles. Oder die Erwartungen der Familie, der Gesellschaft. Ich will doch mein Gesicht nicht verlieren. Oder die Erziehung, die ich genossen habe. Oder mein Gewissen, das mich anklagt. Ich tue vieles nicht, weil es mäßigenden Einfluss in dieser Welt noch gibt. Also unter gewissen Umständen bin ich zu jeder Sünde fähig und ich bin Gott dankbar, dass er gewisse Grenzen eingerichtet hat. Aufgrund der allgemeinen Gnade Gottes ist es sündigen Menschen sogar möglich, in den Bereichen der Erziehung, der Entwicklung der Zivilisation, des wissenschaftlichen und technologischen Fortschritts, der Entfaltung der Schönheit und des Geschicks in den Künsten, der Entwicklung gerechter Gesetze und allgemeiner Akte der menschlichen Wohltätigkeit und Güte gegen andere viel Gutes zu tun. Wir Menschen, sogar Ungläubige, können gute Dinge tun. Das hat übrigens auch Jesus so gesagt. Er sagte in Matthäus 7,11: Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst. Also, Jesus sagt, auch Menschen, die böse sind, können gute Dinge tun. In der Theologie nennt man das dann oft auch relativ gute Gaben. Nun ja. Also, wir sind total verderbt. Alles ist von der Sünde verdorben. Aber wir sind nicht völlig verdorben, also wir sind nicht so schlecht, wie wir nur sein könnten. Jetzt aber, was Gott betrifft, sind wir Menschen nicht imstande, irgendetwas zu tun, was ihm wohlgefällig ist. Darum relativ gute Gaben. Vor Gott nicht. In unserem Wesen mangelt es uns völlig an geistlich Gutem vor Gott. Römer 7,18 heißt es: Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Das Gute vollbringen kann ich nicht, das Gute vor Gott. Und in unseren Handlungen sind wir völlig unfähig, geistlich Gutes vor Gott zu tun. Jesus sagte in Johannes 15,5: Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und in Hebräer 11,6: Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Also Menschen, die nicht an Gott glauben, können vor Gott keine guten Dinge tun. Geistlich gute Dinge. Das ist auch eine Folge also der Sünde, diese Erbsünde. Und dann noch eine vierte Folge der Sünde ist, dass wir Menschen alle sündigen müssen. Die universale Sündhaftigkeit wird in der Bibel an vielen Stellen bezeugt. Zum Beispiel der weise König Salomo in einem Gebet, so als Nebensatz pflegt er wie hinein, so die Aussage, denn es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt. Oder Psalm 14,3, Prediger 7,20, es gibt keinen, der immer nur Gutes tut, ohne zu sündigen. Römer 1,2,3, vor allem 3 ab Vers 11 bis Vers 23, was dann heißt, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Menschen müssen sündigen und jetzt kommt's, das gilt sowohl für Gläubige, wie auch für Gläubige. Also Gläubige und Ungläubige sündigen. Und hier hilft mir eine Unterscheidung von Augustinus. Augustinus, er hat lateinisch das aufgezeigt, er hat gesagt, posse peccare. Posse, so das lateinische Wort für können, und peccare, kann man sich merken, ist wichtig, ist Sünde. Peccare, sündigen. Also, er sagt, der Mensch vor dem Sündenfall, er kann sündigen. Ich nehme mal das Wort fähig statt können, dann wird es ein bisschen deutlicher noch im Deutschen. Also der Mensch vor dem Sündenfall, der konnte sündigen. Adam und Eva bekamen von Gott die Fähigkeit zu sündigen. Dann haben sie gesündigt und der gefallene Mensch seit dem Sündenfall ist non posse, non peccare. Also er kann nicht sündigen oder deutlich ausgedrückt, er ist nicht fähig, nicht zu sündigen. Er muss sündigen. Dann kommt mit Jesus der sündlose Mensch, der an unserer Stelle die Sünde trägt und uns errettet, uns frei macht. Und in Christus ist der gerettete Mensch posse, non peccare. Er ist fähig, nicht zu sündigen. Jetzt, wenn ich das mit kann übersetze, würde ich sagen, kann nicht sündigen, das wäre falsch. Er ist fähig, nicht zu sündigen. Er kann noch sündigen, ja. Aber er ist jetzt neu fähig, dass er nicht mehr sündigen muss im einzelnen Fall. Und der verherrlichte Mensch der Ewigkeit, der ist non posse peccare. Also er ist nicht mehr fähig zu sündigen. Der Mensch in der Ewigkeit bei Gott, der kann nicht mehr sündigen. Ist unfähig dazu. Es geht nicht mehr. Und mir hilft diese Unterscheidung sehr stark, weil wir sehen dadurch, ein Mensch ohne Christus, ja, der muss sündigen, klar. Aber mit Christus können wir in der Heiligung wachsen und wir können der Sünde immer mehr mit einem Nein begegnen. Es gibt auch Siege, es gibt nicht nur Kampf als Christ gegen die Sünde. Christus in uns, er hilft uns. Aber wir sind immer noch zur Sünde hingeneigt. Und auch bekehrt und wiedergeborene Gläubige, die den alten Menschen, diesen Menschen in Adam, gekreuzigt haben, abgelegt haben und den neuen Menschen in Christus angezogen haben, auch bekehrt und wiedergeborene Menschen fallen immer wieder in Sünde. Das sagt die Bibel. Jakobus 3, Vers 2 heißt es, denn wir alle straucheln oft, gemeint sind Gläubige. Wir alle straucheln oft, dann der Zusammenhang, oft auch mit der Zunge, mit Worten. Oder 1. Johannes 1, 8 bis 10, ganz, ganz wichtig. Wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, oder dann vergibt uns Gott. Aber wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, machen wir Gott zum Lügner. Ja, wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst. Also, als Christen sind wir nicht vor der Sünde gefeit. Wir werden nicht von der Sünde beschützt und wir sind auch nicht von der Sünde befreit. Der Perfektionismus ist wie der Antinomismus eine falsche biblische Überzeugung. Der Perfektionismus ist so die Überzeugung, wenn ein Mensch bekehrt und wiedergeboren ist, kann er das Prinzip der Sünde überwinden und dann kann er sündlos leben. Ich glaube, wer denkt, dass er schon nur einen Tag sündlos leben kann, hat Sünde nicht in der Tiefe wirklich verstanden. Und vielleicht denkt er da nur an ein paar offensichtliche Tatsünden, aber nicht an Unterlassenssünden, nicht an Haltung, nicht ans Wesen. Ein Gläubiger sündigt nicht mehr, ist eine nicht biblische Aussage. Aber auch der Antinomismus, also die Gesetzlosigkeit. Manche denken, okay, Gott vergibt, er macht uns frei von der Sünde und dann versteht man darunter einen Freipass zum Sündigen. Sünde ist ja egal. Ist aber auch unbiblisch. Denn christliche Freiheit ist nicht die Freiheit zu sündigen, sondern die Freiheit, nicht mehr sündigen zu müssen.